einem Samstagabend im Oktober 1994 habe ich dieses Buch genommen und aufgeschlagen, nachdem ich das Friedhold Vogel gegeben hatte, dem Autor. Er hat mir eine Widmung reingeschrieben und dann habe ich gelesen, was er reingeschrieben hat. Und was er reingeschrieben hat, war für mich eine Gebetserhörung. Er hat dann nämlich reingeschrieben, Jesus Christus sende dich, so wie der Vater ihn gesandt hat. Das ist Johannes 20, Vers 21 und ich war kurz vorher ein paar Stühle weiter weg von ihm gesessen und habe Gott gebeten, wenn du willst, dass ich so was Ähnliches mache wie Friedhold, dass ich mein Leben ganz dir zur Verfügung stelle, dann bestätige diese Berufung, die du mir in der letzten Woche gegeben hast, dadurch, dass der Friedhold den gleichen Vers da reinschreibt, wie den ich aufgeschlagen habe in meiner Bibel mit geschlossenen Augen. Johannes 20, 21. Dieses Buch genommen, aufgeschlagen, da stand drin, Jesus Christus sende dich, so wie der Vater ihn gesandt hat. Und ein paar Tage vorher war ich im Jugendkreisraum gesessen, habe Gott gefragt, was willst du von mir in meinem Leben? Habe die Bibel gelesen, so wie ich es nicht empfehle, habe sie einfach mit geschlossenen Augen aufgeschlagen, Finger reingehalten und mein Finger war bei Johannes 20, 21. Dieser Friedhold Vogel, der war für mich eine wichtige Person. Nicht nur an diesem Abend, sondern auch danach. Er war Evangelist, er war jemand, der in Deutschland ganz viel sich dem Thema Gebet gewidmet hat. Er war in der Lausanner Bewegung in Deutschland aktiv. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist eine recht gute, finde ich, sehr wichtige evangelikale Bewegung. International gegründet von John Stott und Billy Graham, die dabei waren. Und in Deutschland war der Friedhold Vogel zuständig. Er hat den runden Tisch fürs Gebet geleitet in Deutschland, der Friedhold. Er hat auf Jugendkonferenzen gepredigt, wo ich dann sein Mitarbeiter sein durfte. Ich durfte ihn unterstützen. Er hat mir auch Möglichkeiten gegeben, Predigten zu halten auf diesen Jugendkonferenzen. Er hat mich gefördert, er hat mir Briefe geschrieben, er hat mich ermutigt, er hat mir ins Gewissen geredet. Und das war wirklich ein Mann Gottes. Er hat circa 30 Bücher geschrieben. Ich glaube, ich habe nicht alle Bücher von ihm, aber es ist wirklich beeindruckend, was er auch beim Thema Gebet erlebt hat. Er hat zig Bücher übers Gebet und über den geistlichen Kampf geschrieben. Ich habe Gebetsseminare mit ihm gemacht. Ich habe Gebetskämpfe mit ihm erlebt. Und 2005 bin ich Pastor geworden. Das war gerade so am Ende also kurz nach meinem Studium, im September bin ich Pastor geworden, haben wir geheiratet, da hat er mir noch einen Brief geschrieben. Und kurz darauf hat er eine Diagnose bekommen, ALS, amyotrophes Lateralsyndrom. Der Stephen Hawkins, der Physiker, der hat es gehabt, in einer relativ langsamen, chronischen Form. Der Friedhold hatte das in einer sehr brutalen Form. Der war innerhalb von wenigen Monaten, ist er daran gestorben. Im Februar hat er auf der Rückseite von Idea Spektrum noch so ein Zeugnis geschrieben, wo er gesagt hat, ich weiß, dass es für den Herrn, dem ich gehöre, Wunder kein Problem sind. Und ich weiß zugleich, dass er einen Plan mit meinem Leben hat, wie auch immer die Zukunft aussieht. Und im Juli 2006 ist er dann mit 69 Jahren gestorben an dieser Krankheit. Krankheit ist nicht heilbar und Gott hat kein Wunder getan. Und ich kann euch sagen, das war für mich nicht so einfach. Natürlich ist er kein Familienmitglied, aber er war mein geistlicher Mentor. Und ich hatte natürlich gehofft, dass ich ihn einladen kann in die Gemeinde, wo ich Pastor werde, dass ich mit ihm zusammen weiter Dienst mache. Er war im Ruhestand, er war schon in der Schweiz, hat evangelisiert in der Schweiz. Ich weiß noch, ich habe für Leute gebetet in Kram, als ich noch in Deutschland in Unterövisheim gewohnt habe. Kram ist, glaube ich, da in der Nähe von Zug, genau, da hat er evangelisiert. Seine letzte Evangelisation hat er im Bernbiert gemacht. Ich weiß noch, und das war für mich eine echte Enttäuschung. Und die Frage ist ja, sollen wir denn überhaupt beten, wenn Gott unser Gebet nicht erhört? Wie ist es denn, wenn Gott uns verspricht, Gebet zu erhören? Und Jesus sagt es ja, Jesus sagt ja Matthäus 7, Vers 7 und 8, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Er sagt ja, betet. Und ich habe euch heute wieder ein paar Zitate mitgebracht von Tim Keller, weil ich finde, die bringen viele Dinge einfach wirklich auf den Punkt. Und er schreibt in seinem Buch, was ich wirklich empfehlen kann, Timothy Keller, schreibt er, durch unsere Bittgebete lenkt Gott den Gang der Geschichte. Amen dazu. Jawohl. Wir können mit unseren Bitten, mit unseren Gebeten den Gang der Geschichte lenken und hilft der Gerechtigkeit zum Sieg. Es gibt viele Dinge, die er nicht tun oder bewirken wird, wenn wir ihn nicht bitten. Jawohl. Im Jakobusbrief steht, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Doch wenn wir ihn bitten, tut er noch viel mehr, als wir erbeten haben. Epheser 3, Vers 20. Er kann viel mehr tun, als wir erbitten oder verstehen. Wenn wir ihn um etwas Gutes bitten, gibt er uns gerne. Und trotzdem erhört Gott nicht jedes Gebet. Trotzdem steht die Ampel manchmal auf Rot und Gott sagt Nein. Oder vielleicht auf Orange und er sagt Warten. Und wir wissen nicht, warum. Und ich möchte heute, ihr seht, ich habe 7 Punkte, es geht noch auf der Rückseite weiter von dem Blatt. Ich werde heute nicht alle diese Fragen klären können. Aber ich möchte euch ermutigen. Ich möchte euch ermutigen, nicht aufhören zu beten, nur weil etwas nicht so geschieht, wie ihr es erbittet. Und wir wollen uns eine Szene im Leben von Jesus genauer anschauen. Bisher haben wir das Vaterunser gehabt, das werden wir auch beibehalten. Aber an der Stelle möchte ich gerne nochmal genauer hinschauen. Im Vaterunser sagt ja Jesus, wir sollen beten, dein Wille geschehe, wie im Himmel und auf Erden, so auf Erden. Und in Markus 14 lesen wir, dass Jesus selbst so gebetet hat. Die Szene in Markus 14 ist diese, dass Jesus kurz vor der Gefangennahme steht. Er weiß, was ihn erwartet. Er weiß, dass die Soldaten kommen werden. Er weiß, dass seine Jünger ihn verraten werden. Er weiß, dass er alleine diesen Weg gehen muss. Er weiß, dass die Soldaten ihn nicht zimperlich behandeln werden. Er weiß, dass er am Kreuz sterben soll. Diesen Weg, dieser Weg war ja keine Überraschung für ihn. Diesen Weg ist er bewusst gegangen. Aber er ringt damit. Er betet. Und wir sehen dort was aus seiner Gebetszeit. Ich weiß übrigens nicht, wie die Jünger das danach mitbekommen haben. Vielleicht hat Jesus ihnen das nach der Auferstehung erzählt. Denn wir werden es gleich merken, die haben ja gepennt, anstatt zu beten. Ich lese es euch mal kurz vor. Ihr habt es auf dem Blatt. Jesus und seine Jünger kamen an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane heißt. Dort sagte er zu ihnen, setzt euch hier und wartet, bis ich gebetet habe. Das war die erste Gruppe. Petrus, Jakobus und Johannes jedoch nahm er mit. Von Angst und Grauen gepackt, sagte er zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden und bat Gott die Leidensstunde, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehen zu lassen. Aber Vater, sagte er, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das Erste, was mir wichtig geworden ist in der Vorbereitung und was ich auch von anderen mitgenommen habe, ist, dass es wirklich wichtig ist, dass wir verstehen, wenn Gott unsere Gebete nicht erhört, und ich vermute, jeder von euch kann irgendeine Geschichte in dieser Richtung erzählen, dass wir das Schweigen Gottes oder auch die Verborgenheit Gottes nicht gleichsetzen oder nicht für seine Abwesenheit halten. Ich denke, es ist die Gefahr, dass wir müde werden, weil wir uns fragen, hört er uns denn überhaupt? Kümmert er sich denn überhaupt? Dass wir aufhören zu beten. Ich kenne das in meinem Leben, dass ich, dem Beispiel von Friedhold folgend, hatte ich ellenlange Gebetslisten und es hat sich nichts getan. Und der Friedhold konnte Geschichten erzählen. Ich habe eine gelesen, da hat er, das führt zu weit. Nein, eine faszinierende Geschichte war, dass er ist aus der DDR geflohen, hat in Frankfurt gewohnt und irgendwann ist ihm ein Klassenkamerad eingefallen. 17 Jahre oder einige Jahre, nachdem er nach Frankfurt gezogen war und schon lange nachdem er aus der DDR geflohen war, aus der Ostzone damals noch. Er war 1937 geboren. Und dann ist ihm dieser Klassenkamerad eingefallen und er hat angefangen für ihn zu beten. Und dann hat er einen Brief geschrieben und hat nicht gewusst, wo der wohnt und hat an Günther F. Punkt, seine Mutter hat einen Laden, bla bla bla, auf den Briefumschlag draufgeschrieben, hat den hingeschickt, hat den weggeschickt, hat gedacht, ich kriege sowieso keine Antwort. Wenige Tage später hat er eine Antwort bekommen von der Mutter und die Mutter hat ihm erzählt, dass der Klassenkamerad, den Gott ihm in Erinnerung gerufen hatte, für den er angefangen hat zu beten, dass der nicht nur in Frankfurt wohnt, sondern im gleichen Stadtteil und in der gleichen Straße, zwei Häuser weiter. Das hat mich ermutigt zu beten. Aber ich kann euch sagen, ich kann euch nicht so eine Geschichte erzählen. Ich kann euch andere Geschichten erzählen, aber das, es hat mich beeindruckt, es hat mich ermutigt, aber ich bin irgendwann auch müde geworden. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir aufpassen, dass wir nicht meinen, nur weil Gott uns nicht gleich antwortet oder nur weil Gott uns nicht so antwortet, wie wir das erwarten oder das tut, was wir von ihm erwarten. Nur weil er mit uns einen anderen Weg geht als mit anderen Menschen, sollen wir nicht das Schweigen Gottes und seine Verborgenheit für seine Abwesenheit halten. Manchmal ist Gott ja verborgen. Ich meine, beten ist gar nicht so einfach. Beten ist sehr einfach, aber wir sehen ja Gott nicht. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wir haben keine gegenständliche Möglichkeit zu beten. Wir haben keine Jesus-Figuren, vor denen wir niederknien. Gott ist irgendwie verborgen und manchmal fühlt sich unser Leben auch gar nicht so an, als wäre Gott da. Und wir kommen dann auch drauf, das kennt die Bibel. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir anfangen damit, uns selbst zu lehren, dass wenn wir den Eindruck haben, er ist nicht da, dass wir uns dann selbst korrigieren und sagen, Gott ist nicht abwesend, er ist verborgen. Er schweigt, vielleicht zu Recht, aber er ist deswegen nicht weg. Und wir merken, dass Jesus das auch gemacht hat. Dass Jesus auch den Vater gesucht hat. In schwierigen Zeiten. Und wenn ich jetzt mir anschaue, wie Jesus das selbst gemacht hat, dann finde ich es zunächst mal beeindruckend, dass er brutal ehrlich ist. Dass er brutal ehrlich ist, nicht nur Gott gegenüber, sondern auch seinen Jüngern gegenüber. Jesus war sich nicht zu schade, zu seinen Jüngern zu sagen, hey, ich brauche eure Gebetsunterstützung. Er sagt zu seinen Jüngern, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht. Oder? Wenn man den Text weiterliest, ich habe nicht alles gebracht, dann merkt man, ja, er erwartet von ihnen, dass sie beten. Dass sie für ihn beten, dass sie ihn unterstützen. Und deswegen glaube ich, wenn wir in der Situation sind, dass wir den Eindruck haben, Gott erhört unser Gebet nicht. Wenn wir den Eindruck haben, wir ringen mit einem Thema, mit einem Anliegen, mit einer Not, mit einer Angst, dann ist es wichtig, dass wir uns fragen, mit wem teilen wir unseren Schmerz? Jesus soll uns ja hier ein Vorbild sein. Beten, auch wenn Gott mein Gebet nicht erhört, ich gehe davon aus, du hast ein Anliegen, mit dem du schon lange den Thron Gottes bestürmst oder ihn fragst oder du fängst vielleicht damit an und du wirst merken, wenn du das alleine machst, dann wirst du müde. Und Jesus teilt es mit seinen Jüngern. Und die Frage ist doch, mit wem teilst du deinen Schmerz? Und das nächste, was Jesus tut, ist, er betet nicht nur einmal mit dem mit diesem Anliegen. Wir lesen ja, was sein Anliegen ist. Oder er sagt, er geht ein paar Schritte weiter, wirft sich zu Boden, bat Gott, die Leidensstunde, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehen zu lassen. Aber Vater, sagte er, alles ist dir möglich, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und es gibt vielleicht Leute, die sagen, ja, weißt du, musst ja Gott nicht so auf den Keks gehen. Wenn dich was beschäftigt, dann kannst du ihm einmal sagen, er vergisst es dann auch nicht. Aber es gibt ja Dinge, die uns wirklich bis in unsere Nächte, in unsere Schlaf hinein verfolgen oder die uns wirklich Mühe machen, wo wir am Grübeln sind, am Rätseln sind, uns vielleicht uns auch schwerfällt loszulassen. Vielleicht ist das Krankheit, vielleicht sind es unsere Kinder, vielleicht ist es unser Ehepartner, vielleicht sind es berufliche Sorgen oder finanzielle Probleme, vielleicht sind es andere Grenzen, die wir erleben. Vielleicht sind wir auch von uns selber enttäuscht. Und Ich finde nicht, dass es meine Aufgabe ist, dir als Pastor zu sagen, komm, wir beten einmal dafür und dann ist die Sache gegessen. Sondern ich finde, Jesus macht uns vor, dass wir regelmäßig intensiv dafür beten können. Es gibt auch Gleichnisse, wo er uns dazu ermutigt. Wenn ihr es euch notieren wollt und nachlesen wollt, Lukas 18 ist eines. Aber Jesus selbst macht es ja vor an der Stelle. Ist nicht so, dass es einfach nur so ein geschäftsmäßiges, kurzer Austausch mit dem Vater ist, sondern dass er wirklich ringt mit ihm, dass er sein Anliegen vor ihm ausbreitet und dann betet er, so wie wir das hier sehen, er wirft sich auf den Boden, bittet Gott, die Leidensstunde, das Kreuz, wenn es möglich ist, an ihm vorübergehen zu lassen. Aber er macht es nicht nur einmal. Er geht zwischendrin zurück, sieht nach seinen Jüngern und sagt, hey, ihr könntet doch jetzt wach bleiben und für mich beten. Mit mir zusammen beten, diesen Gebetskampf durchstehen. Und dann geht er zurück und betet nochmal das Gleiche, sagt die Bibel. Und als das dritte Mal hinkommt, pennen sie wieder. Und dann geht er wieder weg und betet wieder. Er betet mehrfach. Und Jesus ermutigt uns immer und immer wieder, zu unserem Vater zu kommen und unsere Dinge auszusprechen. Die Fragen, die wir haben, die Nöte, die wir haben, die Sorgen, die wir haben. Tim Keller sagt, es hat noch nie einen irdischen Vater gegeben, der seinem Kind so viel Gutes wünscht, wie unser himmlischer Vater ihnen, ihrem Kind wünscht. Das müsste seinem Kind heißen. Das ist aber ein Druckfehler, aber ich habe es richtig abgeschrieben. Aber egal. Es hat noch nie einen irdischen Vater gegeben, der seinem Kind so viel Gutes wünscht, wie unser himmlischer Vater ihnen, seinem Kind wünscht. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, wenn Jesus das getan hat, dann mach doch du das auch. Dann sprich dein Anliegen, deine Sorge, deine Frage, deine Not, dein Schmerz nicht nur vor Freunden aus, sondern sprich ihn immer wieder vor Gott aus. Hab keine Angst. Vielleicht haben wir die Zweifel, dass wir Gott um was Falsches bitten können. Oder dass wir es übertreiben. Oder dass wir Gott auf den Wecker gehen. Ich glaube nicht. Wenn du den Eindruck hast, dass du noch keine Antwort von Gott hast, wenn du den Eindruck hast, dass du immer noch damit mit etwas ringst, was dir Energie raubt, was dir den Schlaf raubt, dann darfst du damit auch immer wieder zu Gott kommen, zu deinem Vater. Du musst es nicht mit dir alleine abmachen. Jesus war nach dieser dreimaligen Gebetszeit bereit, sich dieser Herausforderung zu stellen. Aber es war ihm wichtig, diese Zeit zu haben. Er hat sich zurückgezogen, er hat die Zeit genommen, um das vor seinem Vater auszubreiten. Und das nächste, das vierte, was mir wichtig ist, wenn wir zweifeln, ob Gott unser Gebet erhört oder hört, dann kommen wir vielleicht ganz schnell in die Haltung, dass wir denken, ja, Gott liebt mich nicht richtig. Die anderen liebt er mehr. Kennen wir vielleicht aus der Kindererziehung, oder? Wenn das eine Kind was bekommt, der Silas fragt gerade immer, und ich? Dass wir uns vergleichen. Dass wir meinen, wir könnten von den Eltern, die Kinder könnten von den Eltern alles immer völlige Gleichheit und Gerechtigkeit einfordern. Als Eltern merkt man ja, das geht ja gar nicht. Aber vielleicht kennen wir diesen Reflex, dass wir dann meinen, wenn es nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle, wenn mein Gebet nicht erhört wird, dann liebt mich vielleicht mein Vater gar nicht. Und das Spannende ist ja, dass Jesus hier diese ganz persönliche Gebetsanrede verwendet, die er ja uns auch ans Herz legt, die er uns lehrt. Er sagt, aber Vater. Und wir lesen im Neuen Testament, dass durch den Heiligen Geist die Liebe Gottes in unser Herz ausgeschüttet ist. Und dass wir deshalb auch rufen, aber Vater im Römerbrief. Und dieses aber Vater, das ist eine Erinnerung daran, dass Gott uns liebt. So oft kommt diese Ermutigung und diese Verdeutlichung. Dass wenn Jesus über den Vater redet, dass er uns seine Liebe zeigt. Wenn er es nachlesen möchte, Lukas 11, Lukas 15, Lukas 11 sagt Jesus, dass wenn wir unseren Kindern doch schon nichts Schlechtes geben, wie will Gott uns dann was Gutes oder sogar seinen Heiligen Geist vorenthalten? Halt daran fest, fang nicht an zu zweifeln, ob dein Vater dich liebt. Halt daran fest, mein Vater liebt mich, auch wenn deine Gefühle dir im Moment was anderes sagen. Auch wenn du den Eindruck hast, es geht zu Ende oder das Schiff geht unter, halt daran fest, mein Vater liebt mich. Tim Keller sagt, nur dann, wenn wir Gott als unserem Vater vertrauen, können wir ihn um die Kraft bitten, unsere Nöte geduldig zu tragen. Dadurch, dass Jesus seine eigenen Wünsche dem Willen seines Vaters unterordnete, hat er uns erlöst. Darum können wir ihm voll vertrauen. Jesus verlangt von uns nichts, was er nicht schon selber für uns getan hat, unter unsäglich schweren Bedingungen. Jesus ist selbst diesen Weg gegangen. Das Kreuz ist eines der größten Zeichen der Liebe Gottes. Wir feiern heute das Abendmahl und das Abendmahl ist eine Erinnerung daran, dass Gott uns liebt. Und dass diese Liebe nicht einfach nur oberflächlich und flüchtig ist. Dass diese Liebe nicht einfach nur in schönen Worten oder netten Gesten besteht. Sondern Gott wird Mensch, kommt in diese Welt, lebt 30 Jahre ungefähr auf dieser Welt, geht ans Kreuz, besiegt den Tod und die Macht der Sünde wird gebrochen und die Macht des Teufels wird gebrochen. Und er steht von den Toten auf und gibt uns seinen Geist und macht uns zu seinen Kindern. Das Kreuz ist ein Riesensymbol für Gottes Liebe und in dieser Szene ringt Jesus nicht damit, ob er uns liebt, aber er fragt den Vater, ob das wirklich der Weg ist, den er gehen soll. Und ist er bereit, diesen Weg zu gehen? Und das, was Jesus tut, zeigt uns, dass er uns nichts Gutes vorenthalten möchte. Und wenn er uns lehrt zu beten, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, wenn er uns lehrt so zu beten, dann lehrt er uns das, was er selbst gemacht hat. Das nächste, was wir in der Szene entdecken, wir entdecken also, dass Jesus nicht das für sich behält, sondern dass er sehr ehrlich ist und seinen Schmerz teilt. Wir sehen in der Szene in Markus 14, dass er die Nähe des Vaters sucht. Und zwar nicht nur einmal, sondern immer wieder. Wir sehen, dass er an Gottes Liebe festhält, an der Vaterliebe. Er sagt, aber Vater. Das ist die intimste, persönlichste Anrede Gottes, die ich kenne. Aber er erinnert sich auch an Gottes Macht. Er sagt, fünftens ist es, er sagt, alles ist dir möglich. Jesus erinnert sich daran, dass sein Vater keine Grenzen kennt, dass er alles tun kann, jederzeit. Er sagt, alles ist dir möglich. Er rechnet mit der ganzen Kraft Gottes, mit der schöpferischen Kraft, mit allen Möglichkeiten, die Gott gibt. Und wenn wir so beten, wenn wir mit Gebetsanliegen ringen, dann hilft es uns vielleicht, wenn wir es genauso wie Jesus machen, dass wir uns selbst in Erinnerung halten und es auch vor Gott aussprechen, Vater, alles ist dir möglich. Und dann macht Jesus das, was er mit den Jüngern gemacht hat, ja auch mit seinem Vater. Er spricht das aus, was ihm auf dem Herzen liegt. Er bittet Gott, die Leidensstunde, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehen zu lassen, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Und vielleicht meinst du, wenn du so mit Gott redest oder wenn du ihn anklagst oder Fragen stellst, dann würdest du Gott keine Ehre machen. Wenn du deine Zweifel aussprichst, wenn du deine Fragen vor Gott aussprichst, wenn du deine schlechten Gefühle aussprichst, wenn du sagst, ich habe den Eindruck, du bist nicht da oder du liebst mich nicht mehr oder wenn du nicht verstehst, was Gott mit dir macht, vielleicht hast du den Eindruck, du würdest Gott nicht ehren, wenn du das tust. Das ist auch eine dieser Lügen, die der Teufel uns versucht deutlich zu machen. Wir haben gelernt, dass Klagen nicht gut ist. Leute, die sich immer beklagen, haben bei uns keinen guten Ruf. Es kommt natürlich immer drauf an, weil wir erwarten von denen natürlich auch, dass sie mal was tun in ihrer Situation. Aber wir haben auch ein ganz schlechtes Bild vom Thema Klagen überhaupt. In unserer westlichen Kultur. Wir haben ja das Bild davon, dass wir selbstständig sind, dass wir stark sind, dass wir unabhängig sind. Vielleicht, dass wir anderen helfen, aber nicht, dass wir auf Hilfe angewiesen sind. Aber wenn wir in die Bibel schauen, wenn wir in die Psalmen schauen, dann merken wir, dass dort ganz große Klagen sind. Dass der David oder die anderen Psalmbeter nicht ein- noch ausgewusst haben. Es stimmt auch nicht, dass jeder Klagepsalm positiv endet, habe ich gelernt in der Predigtvorbereitung. Psalm 88 ist ein Psalm, der mit Finsternis beginnt und mit Finsternis endet. Viele Psalmen haben eine Kehrtwende. Auch der Psalm 22 ist übrigens der Psalm, den Jesus am Kreuz gebetet hat. Und Psalm 22, aber den hat ja David geschrieben. Und er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist weit entfernt. Mein Gott, ich rufe am Tag, doch du antwortest nicht. Ich rufe in der Nacht und komme nicht zur Ruhe. Und so geht es weiter in diesem Psalm. Ihr dürft ihn gerne mal ganz lesen. Dann in Vers 22b kommt der Satz, ja, du hast mich erhört. Ich will meine Brüdern verkünden, wie groß du bist. Mitten in der Gemeinde will ich dir Loblieder singen. Ich glaube, David beschreibt hier nicht die Abwesenheit Gottes, aber er beklagt die Verborgenheit Gottes. David sagt nicht, ja Gott ist von der Bildfläche verschwunden, sondern er sagt, ich merk's nicht. Ich ring damit, ich bin an meinen Grenzen, ich schrei zu dir, ich bete, aber du antwortest nicht. Was ist los? Wann hast du das letzte Mal so gebetet? Man hat es letztes Mal so gedacht, da kommen wir vielleicht schneller drauf. Vielleicht denken wir nicht jeden Tag so, vielleicht geht es uns auch nicht jeden Tag so schlecht. Aber wisst ihr, ich glaube, wir dürfen Gott mit Gott ehrlich sein. Wenn wir mit Gott ehrlich sind, dann ehrt das Gott. Dann ehrt das Gott. Jesus hat es auch gemacht. Mein letzter Punkt heute Morgen. Als Ermutigung, Jesus schließt sein Gebet damit ab, dass er sagt, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Dein Wille geschehe. Und ich glaube, das ist ein Satz vom Vertrauen. Das ist kein Satz vom Wissen. Das ist kein Satz, wo wir nur sagen sollen, wenn wir uns gut fühlen, sondern das ist was, wo wir auch unseren Gefühlen sagen und vielleicht trotz unserer Gefühle zum Vater kommen und sagen, ich spüre es nicht, aber ich weiß, dass du mich liebst. Ich sehe es nicht, aber ich weiß, du hast alle Macht. Mir geht's brutal schlecht, aber ich will, dass dein Wille geschieht. Ich will darauf vertrauen, dass du es gut machst. Ich will nicht, dass diese Not, dieser Schmerz mich von dir trennt. Nochmal Tim Keller. Solange wir nicht aus ganzem Herzen zu Gott sagen können, dein Wille geschehe, werden wir keinen Frieden haben, sondern unter dem inneren Zwang stehen, unsere Mitmenschen und unsere Umgebung zu kontrollieren und im Griff zu haben, damit ja alles so wird, wie wir es für richtig halten. Doch dieses Projekt ist mehrere Schuhnummern zu groß für uns und letztlich machen wir uns mit ihm nur kaputt. Darum betont Calvin, dass wir mit der Bitte, dein Wille geschehe, nicht nur unseren Willen in Gottes Hand geben, sondern auch unsere Gefühle, damit wir durch das, was uns im Leben widerfährt, nicht verzweifelt, bitter und hart werden. Ich finde, Tim Keller bringt hier noch einen Aspekt rein, der vielleicht auch noch gut ist. Ich glaube, wenn wir meinen, dass die Bibel uns sagt, wir dürfen einfach beten, was wir wollen und Gott gibt es uns dann sind wir ja letztlich in der Position, dass wir eigentlich sagen, was gut und richtig für unser Leben ist. Und dann ist Gott derjenige, der einfach liefert. Ich meine, die Frage, wie wir mit Gebetserhörungen und auch mit Gebetsenttäuschungen umgehen, ist ja, welche Erwartung haben wir? Was steht in diesen Verheißungen? Manche hängen ja an ihre Gebete immer so formelhaft an, in deinem Namen, Amen. Weil Jesus mal gesagt hat, was ihr mich bitten werdet in meinem Namen. Aber was heißt denn das in deinem Namen? Was heißt es denn, wenn ich im Namen der Schweiz Verhandlungen führe? Oder wenn ich im Namen meiner Frau unterzeichne? Das heißt, dass ich das in Übereinstimmung mit ihrem Willen tue, in Übereinstimmung mit ihrem Charakter, in Übereinstimmung mit dem, was ihr am Herzen liegt. Das ist keine Zauberformel in deinem Namen, Amen, sondern das ist anders formuliert, dein Wille geschehe. Und es gibt so viele Stellen, wo wir merken, Gebet ist nicht der Weg, wo wir herbeibeten können, was wir uns wünschen, sondern wo wir die Nähe des Vaters suchen und uns ausstrecken danach, dass er eingreift, aber dass wir damit rechnen, dass er es souverän macht. Gebet ist nicht etwas, wo wir Gott manipulieren, sondern wo wir uns von Gott beschenken lassen und seine Weisheit suchen und auf seine Führung vertrauen. Gebet ist auch nicht etwas, wo wir den Sieg erringen. Eines der Bücher, die Friedhold geschrieben hat, heißt Leben vom Sieg her. Vom Sieg her leben. Ich weiß immer genau den Titel, aber der Gedanke ist es. Der Sieg Gottes ist schon lange errungen. Der Teufel ist nicht mächtiger als Jesus. Jesu Tod hat endgültig gezeigt, dass Gott stärker ist und dass seine Liebe stärker ist. Wir leben vom Sieg her. Wir sind schon auf der Seite des Siegers. Wir nehmen seinen Sieg für uns in Anspruch. Wir müssen darauf achten, dass wir uns nicht auf falsche Wege begeben. Aber wir leben vom Sieg her. Wir leben schon im Reich des Königs. Das werden wir vertiefen, wenn wir dann im November darüber nachdenken, was es heißt, im Gebet geistlich zu kämpfen. Aber ich möchte euch ermutigen, beten, auch wenn Gott mein Gebet nicht erhört. Ich könnte noch weitermachen, aber ich möchte an der Stelle Halt machen. Ja, es gibt Gründe, warum Gott Gebet nicht erhört. Frag doch Gott danach. Ja, es gibt Situationen, wo Gott uns Nein sagt. Zu dem Gebet von Jesus hat er Nein gesagt. Er hat gesagt, dieser Kelch, der soll nicht an dir vorübergehen, sondern du sollst ihn trinken. Es gibt Gebete, die Gott nicht erhören wird. Es gibt Gebete, da müssen wir dranbleiben und warten. Ob du dranbleiben sollst oder nicht, das musst du entscheiden. Wenn du Hilfe dabei brauchst, darfst du gerne auf mich zukommen oder auf jemanden, den du kennst, der auch Jesus nachfolgt. Aber ich werde dir nie sagen, hör auf zu beten, wenn das eine Sehnsucht ist oder wenn ich den Eindruck habe, Gott hat dir das gesagt. Vielleicht ist manchmal die Frage, besser zu beten, wo bist du Gott, als warum Gott? Aber auch die Warum-Frage darf man Gott stellen. Und ich möchte euch einladen, euch an Jesus ein Beispiel zu nehmen. Mit wem teilst du deinen Schmerz? Bleibst du dran und suchst immer wieder die Nähe deines Vaters mit deinem Schmerz? Erinnerst du dich selbst daran, dass dein Vater dich liebt? Erinnerst du dich selbst daran, dass Gott alle Macht hat im Himmel und auf Erden? Bist du ehrlich mit Gott? teilst deine Enttäuschungen und deine Fragen und deine Sorgen. Und letztlich ist die Frage, vertraust du wirklich darauf, dass er es gut macht? Bist du bereit, auch mit dir selbst zu ringen, dass dieser Satz wirklich über deine Lippen kommt und dass du es von Herzen unterschreiben kannst? Dein Wille geschehe. Wir werden jetzt gleich das Abendmahl feiern. Und das nächste Lied wird uns in die Gegenwart Jesu führen, dass wir uns das Kreuz vor Augen halten. Und wir sollten nie vergessen, das Kreuz ist für uns das Zentrum unserer Gottesbeziehung. Zusammen natürlich mit der Auferstehung. Weil die Auferstehung zeigt, ja, sie beweist es nicht im naturwissenschaftlichen Sinn, aber sie zeigt, dass das, was Jesus gesagt hat, wahr ist. Die Auferstehung zeigt, dass es nicht nur schöne Worte sind. Jeder kann sagen, ich vergebe dir deine Sünden. Jeder kann sagen, nach 3 Tagen werde ich auferstehen. Aber wenn er es dann nicht macht, dann war er nur ein Schwärmer. Man kann an der Auferstehung zweifeln. Alle, die dem Auferstandenen begangen sind, haben beim ersten Mal gezweifelt. Niemand hat sofort geglaubt. Ja klar, der ist auferstanden. Selbst die Jünger nicht. Aber wenn man dem Auferstandenen begegnet, dann wird man merken, er lebt. Und da wird man verstehen, er ist Sieger. Und er ist diesen Weg gegangen, um uns zu zeigen, wie sehr er uns liebt. Er ist diesen Weg gegangen, um uns die Tür zum Vater aufzustoßen. Er wird uns nicht durch die Tür durchziehen. Aber er lädt uns ein, das anzunehmen, was er für uns getan hat. Er wird unsere Tür nicht einrennen. Aber jedes Abendmahl ist die Gelegenheit zu überlegen, wie stehe ich eigentlich zu Gott? Wo bin ich schuldig geworden? Wo brauche ich Vergebung? Habe ich ihn überhaupt eingeladen, dass er Herr meines Lebens sein soll? Oder soll er mich nur äußerlich putzen, damit ich wieder schön glänze und alle sehen, wie fromm und heilig ich bin? Das Abendmahl ist die Einladung, klar Schiff zu machen, die Tür des Lebenshauses zu öffnen. Niemand muss am Abendmahl teilnehmen. Abendmahl ist immer freiwillig. Wie der Glaube an Jesus. Abendmahl ist nie ein Muss. Wenn du Zweifel hast, ob Jesus dich liebt, wenn du Zweifel hast, ob Jesus dir vergibt und wenn du mit diesen Zweifeln nicht alleine fertig bist, wenn du Fragen hast, dann komm auf mich zu. Nimm die Gelegenheit wahr, und denk darüber nach, was bedeutet das, was Jesus für mich am Kreuz getan hat, für mein Leben.